بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، wir sind heute bei der 99. Sura angekommen. Aber wundert euch nicht, wir haben nicht 99 Suren schon durchgenommen, sondern wir sind von hinten haben wir gestartet. Und die heutige Sura ist Surat Az-Zalzalah, auch zu Deutsch das Beben oder das Erdbeben. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Wenn die Erde erschüttert wird durch ihr heftiges Beben und die Erde hervorbringt ihre Lasten und der Mensch sagt, was ist mit ihr? An jenem Tag wird sie die Nachrichten über sich erzählen, weil dein Herr es ihr eingegeben hat. An jenem Tag werden die Menschen in Gruppen getrennt herauskommen, damit ihnen ihre Werke gezeigt werden. Wenn nun im Gewichte eines Stäubchens Gutes tut, wird es sehen. Und wer im Gewicht eines Stäubchens Böses tut, wird es sehen. In dieser Sura, liebe Geschwister, beginnen wir erstmal im Namen Allahs, Allahs Barmherzigen, Barmherzigen. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala um Segen für diese Sitzung, dass er unsere rechtschaffenden Taten von uns annimmt, den Ersten, der zum Stand ist, und den Ersten, die darum zu bitten haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in dieser Sura und erinnert uns und festigt in unseren Herzen die Aqida an al-Yawm al-Akhir, an den letzten Tag, an den Tag der Auferstehung, und erinnert uns immer wieder daran, dass dieses Leben ein Ende haben wird und dass dieses Leben nicht ewig sein wird und dass dieses Leben von, da es vergänglich ist, erwartet uns ein Leben, das danach kommt und ewig ist und viel wertvoller ist, um das man sich wirklich vorzubereiten hat. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt diesen Tag und sagt, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Diese Sura, liebe Geschwister, ist nach manchen Ulama medinentisch und nach manchen Ulama mekanisch, was aber keinen großen Einfluss hat für uns. Wenn die Erde erschüttert wird durch ihr heftiges Beben. Die Erde, die von hier gesprochen wird, ist die Erde, die wir kennen. Die Erde, die Heimat wird für jeden unseren, die für jeden Menschen auf dieser Welt ihre Heimat sein wird. Das heißt, jeder von uns wird eines Tages in ihrem Inneren begraben werden und von ihr wieder auferstehen oder von ihr wieder herauskommen. Wenn die Erde erschüttert wird, diese Erschütterung, von der haben wir auch in der letzten Sura bereits gesprochen, Sura Nummer 100, da heißt es in Sura Al-Adiyat, وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. Entschuldigung, أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Das heißt in Surah Al-Adiyat, Vers Nummer 9, weiß er denn nicht, wenn durchwühlt wird, was in den Gräbern ist. Und dann gesagt, durchwühlt wird, werden diese Gräber, in denen die Menschen, die toten Menschen drin sind, so das, was innen drin ist, nach außen kommt. So das, was innen drin ist, nach außen kommt, und dann sind die Menschen auf der Erdoberfläche, und dann werden sie zum Leben wieder auferweckt werden, und dann werden sie dort sein, wie übereinander gehäufte Heuschrecken, wie es in Surat Al-Qari'ah beschrieben ist, kal-farashil mabthuth. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala wird einen Regen herabsenden. Dieses Regenwasser ist das Regenwasser, durch das die Menschen wieder lebendig werden. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala die erste Schöpfung gemacht hat, so wird er sie ein zweites Mal machen. In dieser Ayat, wenn die Erde erschüttert wird durch ihr heftiges Beben, das Beben wird auch an anderer Stelle des edlen Koran erwähnt und da wird noch deutlicher, dass dieses Beben tatsächlich ein sehr heftiges Beben ist, das die Menschen in Angst und Schrecken versetzt, das die Menschen dazu bringt, zu vergessen, wo sie gerade sich befinden, zu vergessen, was sie gerade machen. Und lassen wir einfach die Verse für sich selbst sprechen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Hajj, Surat 22, am Anfang, ersten zwei Ayat, O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, gewiss, das Beben der Stunde ist eine gewaltige Sache. An dem Tag, da ihr es seht, da ihr das Beben seht, wird jede Stillende übersehen, was sie soeben stillt. Und jede Schwangere wird mit dem niederkommen, was sie trägt. Und du siehst die Menschen trunken, obwohl sie nicht betrunken sind. Aber die Strafe Allahs ist streng. An dem Tag, da ihr seht, wird jede Stillende übersehen, was sie stillt. Und dieses Beispiel natürlich ist gewaltig, weil eine Mutter, das Letzte, was sie außer Acht lassen wird, ist ihr eigenes Kind. Und erst recht, wenn es so unschuldig ist und so unfähig ist, alleine zu überleben, und während es ihr eigenes Kind stillt. Und jede Schwangere wird mit dem niederkommen, was sie trägt. Aus Angst und Schrecken, wenn eine Frau in Angst hat dann und einen Schock bekommen hat, dann kann es passieren, dass eine Frau ihr Kind gebärt bzw. ihr verliert, wie in diesem Fall. Und was ist Schlimmeres als das Eintreffen der Stunde, an dem Zeitpunkt, an dem du weißt, dass jetzt ist alles vorbei, das, was du gemacht hast, steht festgeschrieben von dem Engel auf der rechten Seite und von dem Engel auf der linken Seite, und du wirst keine einzige Tat mehr hinzufügen können und du wirst keine einzige Tat mehr wegmachen können von dem, was du gemacht hast. Was geschrieben steht, steht geschrieben, und gemäß dem, was du gemacht hast, deine ganzen Jahre lang, gemäß dem, was du deine Jahre lang gemacht hast, wirst du Yawm al-Qiyamah zur Rechenschaft gezogen werden. Deswegen, und dann Allah sogar beschreibt, und du die Menschen trunken siehst, als wären sie betrunken, die schwanken, sie wissen nicht mehr, wo oben und unten ist, sie wissen nicht mehr aus Angst, aus Schock, was mit ihnen geschieht, obwohl sie gar nicht in Wirklichkeit betrunken sind. Aber das ist der Vergleich, den Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Surah gemacht hat, weil wenn jemand betrunken ist, dann verliert er seinen Verstand und weiß nicht mehr, was er eigentlich sagt. Und genauso wird es solchen Menschen ähnlicherweise ergehen. Wenn die Erde erschüttert wird durch ihr heftiges Beben und die Erde hervorbringt ihre Lasten. Die Erde bebt, dadurch kommt das, was unten ist, nach oben. Und die Lasten dieser Eier sind nichts anderes als die toten Menschen. Die toten Menschen, sowohl die, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Menschen und die Djinn als As-Saqalan bezeichnet. As-Saqal ist jemand, der schwere Lasten auf sich trägt. Und As-Saqalan sind die beiden Geschöpfe, die schwere Lasten auf sich tragen. Und damit sind die Menschen und Djinn gemeint. Warum die beiden ausgerechnet und nicht die anderen auch? Weil das sind die einzigen beiden, die zur Rechenschaft gezogen werden. Das sind diejenigen beiden, die Sünden begehen. Das sind diejenigen beiden, die ihre Sünden auf sich lasten. Immer mehr auf den Rücken. Und noch einen auf den Rücken. Jeden Tag Sünden auf den Rücken. Und am Ende, am Tag der Auferstehung, werden sie mit diesen Sünden tatsächlich ankommen und dafür Rechenschaft ablegen müssen. Deswegen werden sie als Lasten bezeichnet, weil sie sind auch Lasten für die Erde selbst. Denn die Erde selbst ist ebenfalls Gott ergeben, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran in Surat Ash-Shura uns deutlich gemacht hat. Und diese Erde verkraftet es nicht oder ist auch nicht damit zufrieden, dass man auf ihr Sünden begeht, denn sie wurde nicht erschaffen, damit man auf ihr sündigt. Und der Mensch sagt, was ist mit ihr? Mit den Menschen ist hier offensichtlich der Kafir gemeint. Weil die meisten Menschen sind Kuffar. Die meisten Menschen glauben nicht an den Tag der Auferstehung, so wie Allah ihn im Koran erwähnt hat. Die meisten Menschen leugnen das, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebracht hat. Und deswegen wird der Mensch prinzipiell wird an diesem Tag wird er sagen, was ist mit ihr? Was ist mit der Erde? Was ist mit ihr passiert? Warum fängt sie an zu beben? Und warum haben wir gesagt, es ist der Kafir? Weil der gläubige Mensch, auch wird es für ihn keine leichte Sache sein. Es sei denn, Allah subhanahu wa ta'ala machte sie für ihn leicht. Aber, liebe Geschwister, der ungläubige Mensch ist derjenige, der den Tag der Auferstehung leugnet, im Gegensatz zum gläubigen Menschen. Der gläubige Mensch, wenn er sieht, was Allah subhanahu wa ta'ala angedroht hat und es sich dann bewahrheitet hat, sagt er, هذا ما وعد الله ورسوله. Das ist es, was Allah und sein Gesandter versprochen haben. Genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat über die gläubigen Menschen in der Parteienschlacht. Das ist es, was Allah und sein Gesandter uns versprochen haben. Und Allah und sein Gesandter haben die Wahrheit gesprochen. Sie werden also sagen, was ist mit ihr? Warum bewegt sie sich so heftig? Was ist passiert? Und dann wird ihnen irgendwann mal bewusst, dass es der Tag der Auferstehung ist und dass die Zeit, die sie bekommen haben von Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sagt im Koran sinngemäß, haben wir euch nicht genug Zeit gegeben, damit derjenige, der nachdenken möchte, nachdenken kann? Und ist zu euch nicht der Warner gekommen? Und dann wird ihnen bewusst, doch, der Warner ist zu uns gekommen, wir haben das aber gar nicht verstanden, wir haben das Ganze geleugnet, wir waren unachtsam der Sache, beziehungsweise wir wollten die Sache verdrängen, wie viele Menschen den Tod verdrängen wollen, viele Menschen wissen, was richtig ist, was falsch ist, sie schieben es allerdings hinaus, bis zu diesem Zeitpunkt, dann merken sie, jetzt ist es zu spät. Und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala sendet diese Ayat, liebe Geschwister, damit wir uns gegenseitig immer wieder daran erinnern. Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal sagen, dass die Ayat des Quran al-Karim, sind klare, deutliche Verse. Allah bezeichnet sie als Ayat Bayyinat. Das heißt, Verse oder Ayat, Zeichen, Wunder Allahs, die deutlich sind. Das heißt, wenn wir Tafsir machen, liebe Geschwister, dann ist das keine Sache von, wir lesen eine Ayat und dann verstehen wir nicht, was das bedeutet. Und deswegen brauchen wir unbedingt einen Tafsir, der uns erklärt, welche Geheimnisse in der Ayat drinstecken. Nein, überhaupt nicht. Tafsir, liebe Geschwister, bedeutet nichts anderes, als dass wir uns zusammensetzen und versuchen, darüber nachzudenken und nachzusinnen, dass wir uns gegenseitig daran erinnern, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Denn die gleichen Worte, wenn sie mehrmals wiederholt werden, auf andere Art und Weise, es kann sein, dass in einem Moment dein Herz offen ist und diese Worte dein Herz wirklich treffen und bewegen und es dein Leben sogar verändert. Ja? Viele von uns, bei vielen von uns gab es ein einschlägiges Erlebnis in ihrem Leben, wodurch sie plötzlich religiös geworden sind, wodurch sie plötzlich aufgewacht sind. In diesem Moment ist die Barmherzigkeit Allahs in dein Herz eingedrungen. Warum in diesem Moment nicht vorher? Und deswegen auf das Allah subhanahu wa ta'ala solche Momente uns schenkt. Denn diese Ayat sind deutlich. Manche Leute sagen, ich würde gerne im Tafsir wissen, was ist damit genau gemeint und was ist genau damit gemeint und was steckt da eigentlich, liebe Geschwister, was Allah dir sagen will, sagt er dir ganz klar und deutlich. Es gibt keine Geheimnisse, es gibt keine versteckten Ayat, es gibt keine Sachen zwischen den Zeilen. Allah sagt ganz klar, wenn die Erde erschüttert wird durch ihr heftiges Beben und die Erde hervorbringt ihre Lasten, die Lasten, hat uns Allah erklärt in anderen Ayat, dass es damit die Menschen, die Jinn gemeint sind, hier in erster Linie die Menschen, weil sie nach unserem Wissen begraben werden, und der Mensch sagen wird, was ist mit ihr, was ist passiert, warum bewegt sie sich so heftig, an jenem Tag wird sie die Nachrichten über sich erzählen. Auf Arabisch, يَوْمَ إِذِنْ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Was wird sie erzählen? Welche Nachrichten wird sie erzählen? Sie wird erzählen, liebe Geschwister, was sich auf dieser Welt abgespielt hat. Die Erde wird bezeugen, was wer an Gutem und an Schlechtem gemacht hat. Die Erde, liebe Geschwister, dieses Geschöpf, von dem wir nicht kennen, dass es eine Zunge hat und einen Mund hat und Augen hat, trotzdem Allah Azza wa Jal, derjenige, der dich aus Erde erschaffen hat und dir dann Mund und Nase und Gehör und Zunge gegeben hat zum Sprechen, auch er ist imstande dafür zu sorgen, dass die Erde sprechen kann, und er ist auch dafür imstande zu sorgen, dass Al-Hajar Al-Aswad sprechen kann. Allah subhanahu wa ta'ala, der dich aus nichts erschaffen hat und dann aus toter Materie erschaffen hat, kann auch diese Erde, von der wir sie ebenfalls als tote Materie bezeichnen, zu ihr nur sagen, sei, dann spricht sie. Und das war's. Und genauso hat Allah subhanahu wa ta'ala, oder hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns angekündigt, dass wenn man Adhan macht, den Gebetsruf ertönen lässt, den Gebetsruf ausruft, dann jedes Geschöpf und jede Pflanze und jedes Tier und jeder Stein, alles, was diesen Adhan hört, wird am Tag der Auferstehung erscheinen und bezeugen für den Muadzin, jawohl, er hat am Tag so und so zum Gebet so und so ausgerufen. Das heißt also, Allah subhanahu wa ta'ala wird als Zeugen am Tag der Auferstehung nicht nur die Menschen hervorbringen, nicht nur die Engel hervorbringen, nicht nur die Jinn hervorbringen, sondern ebenfalls sogar die Geschöpfe, das, was wir normalerweise als tote Materie bezeichnen. Und dazu gehört ebenfalls die Erde, und sie ist der beste Zeuge oder einer der besten Zeugen überhaupt, weil jeder von uns lebt auf ihr, keiner von uns kann woanders leben als auf der Erde, und deswegen wird sie ebenfalls ihr Zeugnis abgeben. Sie spricht über das, was wir Menschen auf ihr getan haben. Deswegen gibt es eine schöne Erzählung, wie vielleicht an dieser Stelle angebracht ist. Ein Mann kam einmal zu einem der Gelehrten, der hieß Ibrahim Adham, und hat zu ihm gesagt, ich habe Sünden, ich kann meine Sünden nicht ablegen, ich kann von meinen Sünden nicht abkommen. Was soll ich machen? Hast du eine Lösung für mich? Dann sagte der Gelehrte zu ihm in dieser Erzählung, es gibt eine Bedingung, die du erfüllen musst, und dann kannst du ruhig deine Sünde weitermachen. Es gibt eine Sache, die musst du erfüllen. Wenn du das erfüllen kannst, dann mach deine Sünde ruhig weiter. Was ist die Bedingung? Er sagte zu ihm, wenn du sündigst, wenn du schon sündigst, mach das ruhig, aber achte darauf, dass du es nicht auf Allahs Erde machst. Weil Allah hat diese Erde erschaffen für dich extra, dann ist es nicht fair, dass du auf Allahs Erde lebst und gleichzeitig sündigst. Also geh bitte woanders hin, wenn du schon sündigen musst. Dann hat der Mann zu ihm gesagt, wie soll ich das machen? Also Allahs Erde, kann jemand woanders leben als aus Allahs Erde? Gib mir eine andere Lösung. Dann hat er ihm gesagt, okay, ich gebe dir eine zweite. Die zweite Lösung lautet, sündige ruhig, aber bitte, du isst doch und trinkst und stärkst deinen Körper. Dadurch, wie kannst du essen, trinken und so weiter und von Allahs Rizq profitieren und Allah dann auch noch mit seinen eigenen Sachen, die er gegeben hat, sündigen? Willst du, wieso machst du das? Das heißt, mach das ruhig, aber iss und trink bitte nicht von dem, was Allah dir gegeben hat. Dann sagte der Mann, wie soll ich das machen? Der gesamte Rizq kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Gib mir eine andere Lösung. Er sagte, okay, du willst die erste nicht, die zweite nicht, ich gebe dir eine dritte Lösung. Die dritte Lösung lautet, wenn du schon sündigst auf dieser Welt, dann mach es bitte wenigstens irgendwo versteckt. Irgendwo, wo Allah dich nicht sehen kann. Weil es so unverschämt. Du machst es unter freiem Himmel und Allah sieht dich auch und du sündigst. Der Mann sagte, Allah Azzajal weiß alles. Wie soll ich sündigen, ohne dass Allah mich sieht? Er sagte, kein Problem. Alle drei willst du nicht. Ich gebe dir einen vierten Vorschlag. Der vierte Vorschlag lautet, mach deine Sünde ruhig, aber sobald der Engel des Todes zu dir kommt, sag zu ihm, gib mir noch ein bisschen Zeit, ich möchte die Sünde bereuen und danach komme ich mit dir. Der Mann sagte, wie soll ich das machen? Allah sagt im Koran, wenn ihr Zeitpunkt, ihre Frist abgelaufen ist, wenn ihr Frist gekommen ist, dann gibt es weder ein Hinausschieben noch ein Vorschieben. Es gibt keinen, das ist die Frist, fertig. Der Mann, dann sagt er, gib mir eine andere Lösung. Sagt ihr, pass mal auf, ich habe noch eine fünfte Möglichkeit für dich, aber mehr habe ich nicht. Eine von den fünf musst du irgendwie umsetzen. Wenn du sündigen willst, dann sündige ruhig, aber meine Bedingung ist, oder erfülle Folgendes. Und zwar, wenn du gestorben bist und die Engel der Hölle zu dir kommen und sagen, auf, kommen wir zusammen zur Hölle. Dann sag zu den Engeln der Hölle, nein, ich gehe nicht mit euch mit. Und der Mann, in diesem Moment ist ihm bewusst geworden, dass es gibt kein Entrinnen vor Allah subhanahu wa ta'ala's Bestimmung und es gibt kein Entrinnen vor dem, was Allah azza wa jal bestimmt hat, für oder gegen dich. Insofern, der Glückselige ist derjenige, der in diesem Leben gottgefällig lebt und derjenige, der unselig ist, ist derjenige, der denkt, dass er Allah subhanahu wa ta'ala entkommen kann. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, an jenem Tag wird sie die Nachrichten über sich erzählen, weil dein Herr es ihr eingegeben hat. Das heißt, Allah azza wa jal hat Wahi gegeben. Wahi ist die Eingebung Allahs auf geheime Art und Weise, die keiner von uns kennt, wie er das macht, an welches Geschöpf auch immer er möchte, subhanahu wa ta'ala. Normalerweise kennen wir das in Bezug auf die Propheten. Hier Allah subhanahu wa ta'ala gibt der Erde ein. Was gibt er ihr ein? Er gibt ihr ein, entweder das, was sie sagen soll, oder er gibt ihr ein, was vielleicht deutlicher ist in diesem Zusammenhang, er gibt ihr ein, dass sie reden soll und sprechen darf. Und hier sehen wir, dass sogar diese tote Materie, ich sage tote Materie deshalb, weil wir das normalerweise als tote Materie bezeichnen, ja? Ansonsten Allah subhanahu wa ta'ala, wie gesagt, lässt diese Erde sprechen. Also kannst du sie bezeichnen, wie du möchtest. Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt ihr zu sprechen, und danach erst wird die Erde sprechen, vorher wird die Erde nicht sprechen. Das heißt, liebe Geschwister, die Erde, wie jedes andere Geschöpf, ist vollkommen Gott ergeben. Was Allah subhanahu wa ta'ala von ihr verlangt, macht sie. Wir werden gleich eine Ayah, wie heißt es, in diesem Zusammenhang, inshallah, uns anschauen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, egal was er verlangt, diese Geschöpfe machen es. Wie über die Engel gesagt hat, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Nichts, was Allah ihnen angeordnet hat, dem verweigern sie sich. Nichts dem. Ja, sondern Allah, egal was Allah ihnen verlangt, sie setzen diese Sache um. Wenn wir uns diese Sache anschauen, in einer Sura des Koran, sie heißt Surat Sie sie heißt Surat Fussilat. Am Anfang von Surat Fussilat, liebe Geschwister, lesen wir ein folgendes Gespräch von Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Himmel und der Erde. Allah sagte auf der Seite 477 im Vers 11, nachdem er also die Erde erschaffen hat, hierauf wandte er sich dem Himmel zu, während er noch aus Rauch bestand, und sagte dann zu ihm und zur Erde, kommt beide her, freiwillig oder widerwillig. Sie sagten, wir kommen in Gehorsam. Das heißt, wir kommen freiwillig. Insofern, auch Himmel und Erde, wenn Allah subhanahu wa ta'ala diese Dinge anspricht, dann sie werden sprechen können. Und sie werden ihrem Herrn und sie werden demjenigen, dem sie sich ergeben haben, Antwort geben. An jenem Tag werden die Menschen in Gruppen getrennt herauskommen, damit ihnen ihre Werke gezeigt werden. An jenem Tag, am Tag der Auferstehung, werden alle Menschen getrennt herauskommen, in verschiedenen Gruppen. Ich habe nicht näher gefunden, was genau mit den Gruppen gemeint ist im Tafsir. Allgemein gibt es den Hinweis darauf, dass sie am Tag der Auferstehung zwei Gruppen sein werden. Die einen kommen, also alle Menschen kommen aus den Gräbern heraus, und die einen gehen dann auf die rechte und die anderen auf die linke Seite. Das sind also die Leute der rechten Seite und die Leute der linken Seite, die Leute des Paradieses und die Leute der Hölle, Wallahu a'lam. Eine andere bildliche Darstellung könnte sein, die Leute werden in Gruppen herauskommen. Jedes Friedhof ist ihre eigene Gruppe. Von da kommen Menschen aus dem Boden und von dort kommen Menschen aus dem Boden und von dem Friedhof so und so kommen Menschen aus dem Boden. Und alle Menschen, wenn sie aus dem Boden rausgekommen sind, hören sie einen Rufer, der ihnen Bescheid gibt, in welche Richtung sie zu laufen haben. Und dann werden die Menschen alle in ihren Gruppen sich auf den Versammlungsplatz begeben und dort wird dann das Gericht stattfinden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala es für uns erleichtern. Und sie werden herauskommen, damit ihnen ihre Werke gezeigt werden. Das heißt, was sie an Gutem und was sie an Schlechtem gemacht haben. Wer nun, und Allah ist imstande, die Werke zu zeigen. Also manche Leute denken, damit ist gemeint, dass Allah ihnen zeigt, was sie gesagt, was sie gemacht haben. Nein, Allah Azza wa Jal kann dir das Werk an sich zeigen, was du gemacht hast. Und möge Allah es zu guten Werken machen, unsere schlechten Taten verdecken. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wer nun im Gewicht eines Stäubchens Gutes tut, wird es sehen. Wer nun im Gewicht eines Stäubchens Gutes tut, wird es sehen. Das Wort Stäubchens im Arabischen ist Zarra. Und Zarra kann bedeuten, Stäubchen, wie es auch hier übersetzt worden ist, aber was ich gesehen habe, ist, die meisten Gelehrten bevorzugen hier An-Namla Sarira, das heißt ganz kleine Ameisen. Ganz, dass damit kleine Ameisen gemeint sind. Das heißt also, wer nun Gutes tut im Gewichte einer kleinen Ameise, der wird es sehen. Und das ist ein Ausdruck dafür, dass egal wie wenig Gutes du tust und egal wie wenig Schlechtes du tust, das heißt, egal wie unwichtig du dieses Gute oder Schlechte, was du getan hast, empfindest, auch das wird gezeigt werden am Tag der Auferstehung. Und wenn es nur ein Lächeln ist, das du deinem Bruder gegeben hast, und wenn es nur ein Zwinkern ist, und wenn es nur, liebe Geschwister, ein zynisches Lächeln ist, all dies wird am Tag der Auferstehung offenbar dargelegt. Der wird es sehen. Das heißt, er wird das Gute sehen und er wird sich darüber freuen, wenn er ein gläubiger Mensch gewesen ist. Denn nur die gläubigen Menschen werden an diesem Tag von ihren Taten profitieren. Die Kuffar, sie werden an diesem Tag von nichts von ihren Taten profitieren, denn sie haben bereits von ihren guten Taten in diesem Leben profitiert. Jede Gesundheit, jedes Geschenk, jeder Atemzug, jedes Wasser, was ein Mensch in diesem Leben trinkt, ist ein Geschenk Allahs. Für einen Kafir ist das ein Ersatz für das, was ein Gutem gemacht hat, wenn er überhaupt etwas Gutes macht. Nicht jeder macht viel Gutes. Aber am Jenseits wird er dann dafür nicht mehr entlohnt werden. Denn er hat ja die Sache gar nicht für Allah gemacht. Und selbst wenn er die Sache für Allah gemacht hätte, wäre Bedingung dafür gewesen, dass er vorher bezeugt hat, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Und der Beweis dafür ist, der Hadith von Aisha, رضي الله تعالى عنها und der Hadith ist in der Silsila Sahiha. Sie sagte, ich schreibe es aber auf Arabisch, قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المساكين فهل ذلك نافعه؟ قال لا يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. عائشة رضي الله تعالى عنها die Mutter der Gläubigen, unsere eigene Mutter, so hat Allah die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam im Koran bezeichnet. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ, das und seine Ehefrauen sind eure Mütter. Unsere Mutter Aisha radiallahu ta'ala anha, die Tochter von Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, dem ersten Kalifen, sie sagte, ich sagte, o Gesandter Allahs, Ibn Jad'an, so heißt ein Mensch, er war in der Zeit vor dem Islam bekannt dafür, dass er immer seine Verwandten gut behandelt hat, immer Kontakt gehalten hat zu seinen Verwandten. Und er hat auch immer den armen Menschen zu essen gegeben. Das heißt, er hat viel Gutes getan. Er war bekannt dafür, dass er ein gutes tuender Mensch war. In der Jahiliya, in der vorislamischen Zeit. Wenn man Jahiliya meint, dann meint man die Zeit, bevor Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandt worden ist. Na. Dann sagte Aisha, wird ihm dies etwas nützen? Wird ihm dies etwas nützen am Tag der Auferstehung? Wird er dadurch ins Paradies eingehen? Sie sagte wortwörtlich, wird ihm das etwas nützen? Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam ganz klar, nein. Er sagte, nein, Aisha. Er hat nämlich, warum wird es ihm nicht nützen? Er sagt, er hat nämlich an keinem einzigen Tag gesagt, o mein Herr, vergib mir meine Sünden am Tag der Auferstehung. O mein Herr, vergib mir meine Sünden am Tag der Auferstehung. Mit anderen Worten, er war kein Muslim. Denn dieser Satz beweist, oder ein Mensch, der so etwas sagt, er weiß, dass Allah sein Herr ist. Und er weiß, dass Allah die Sünden vergibt und er dafür zur Rechenschaft, die Menschen dafür zur Rechenschaft zieht. Und er glaubt an den Tag der Auferstehung. Und das sind die zwei wichtigsten Elemente des Iman. Der Glaube an Allah und der Glaube an den Tag der Auferstehung. Und er hat sein Dua an Allah subhanahu wa ta'ala alleine gerichtet. Insofern wäre er, wenn er das gesagt hätte, wäre das ein Beweis, ein Indiz dafür, dass er ein gläubiger Muslim ist. Aber er hat es niemals gesagt. Er hat viel Gutes getan. Wird er jetzt ungerecht behandelt? Nein. Er hat das erhalten, was er erhalten hat, als er gelebt hat. Und zweitens, er hat sogar einen guten Ruf noch hinterlassen. Aber wird es ihm nützen bei Allah? Auf gar keinen Fall wird es ihm bei Allah subhanahu wa ta'ala irgendetwas nützen. Wer nun im Gewicht eines Stäubchens Gutes tut, wird es sehen. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, اتقوا النار ولو بشق تمرة. Das heißt, und schützt euch vor der Hölle, selbst wenn es nur mit einer halben Dattel ist. Eine halbe Dattel, wenn man dir eine Dattel isst und man gibt dir die Hälfte dafür, man gibt dir die Hälfte der Dattel zurück. Das ist eine Sache, die jeder Mensch verabscheut. Oder sogar der arme Mensch, wenn du ihm eine Dattel in zwei Teile teilst und du gibst ihm eine halbe Dattel, nicht einmal der arme Mensch wird sich damit zufrieden geben. Aber Allah subhanahu wa ta'ala schreibt die guten Taten auf, auch wenn sie weniger sind als das. Warum? Weil bei Allah subhanahu wa ta'ala geht es nicht um eine halbe oder eine ganze Dattel, sondern es geht bei Allah subhanahu wa ta'ala darum, ob du etwas Gutes machst für ihn subhanahu wa ta'ala. Und so gibt es einen Hadith, der auch wieder beweist, es geht nicht um die Taten, die man alleine macht. Denn wenn es nur um die Taten ginge, dann hätten diejenigen Menschen, die kurz leben, ein Problem gegenüber jenen, die lange leben. Es geht nicht um die Taten, es geht nicht um die Menge der Taten. Es geht darum, dass diese Tat, die du machst, auch wenn sie wenig ist, von Allah azzajal akzeptiert wird. Und deswegen gibt es einen Hadith, der sehr interessant ist, über den auch, dass es ein bisschen nachsinnen kann. Er lautet sinngemäß, wenn jemand von euch eine kleine Palme wie ein Abstecher in der Hand hat, ihr wisst, eine Pflanze, eine Dattelpalme, die man einpflanzen kann, damit sie wächst. Wenn jemand so etwas in der Hand hat und der Tag der Auferstehung eintrifft und der noch die Möglichkeit hat, es zu sehen, einzupflanzen, dann soll er es noch machen. Dann soll er es noch machen. Obwohl diese Pflanze, die du einpflanzt, wie lange braucht sie, damit sie wächst, eine Palme? Und wie lange braucht sie, bis sie Früchte trägt? Und wo sind die Vögel, die davon fressen werden? All das findet niemals statt. Das heißt, selbst wenn es die Möglichkeit gäbe, nachdem du den Stoß ins Horn hörst, noch etwas einzupflanzen, um etwas Gutes zu machen, sollst du es machen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala wird die gute Tat nicht verloren gehen lassen, selbst wenn sie so schwer ist, wie das Gewicht eines Stäubchens oder das Gewicht einer Ameise. Eine Ameise, liebe Geschwister, wenn wir nicht ihre Beine krabbeln fühlen würden, würden wir sie nicht spüren, weil sie ist so leicht, dass unsere Sinnesorgane sie nicht wahrnehmen können. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch das Gegenteil dazu, und wer im Gewicht eines Stäubchens Böses tut, wird es sehen. Das gilt für den Kafir auf jeden Fall. Das gilt für den Kafir auf jeden Fall. Was den gläubigen Menschen angeht, so hat uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam berichtet, dass der gläubige Mensch ist prinzipiell von dreierlei Art. Die einen gläubigen Menschen sind diejenigen, die am Tag der Auferstehung, man wird ihnen ihre schlechten Taten zeigen und sie werden auch für ihre schlechten Taten zur Rechenschaft gezogen. Das heißt, sie werden bestraft werden, sie werden Qualen erleiden, sie werden im schlimmsten Falle sogar in die Hölle gehen für bestimmte Taten, die sie gemacht haben. Möge Allah davor bewahren. Das ist die erste Art von gläubigen Menschen, aber sie werden im Nachhinein ins Paradies eingehen. Wie lange auch immer Allah subhanahu wa ta'ala sie bestrafen wird, es wird ein Tag kommen, an dem jeder Muslim das Licht des Paradieses erblicken darf und in den Gärten der Wonne leben darf. Auf immer und Ewigkeit. Die zweite Art von Muslimen sind diejenigen, denen Allah subhanahu wa ta'ala die schlechten Taten vorlesen lassen wird. Und nach jeder Tat wird er gefragt werden, gestehst du? Gestehst du diese Sünde? Und der Gläubige sagt, jawohl, ich gestehe. Gestehst du die Sünde so und so, die du gemacht hast am Tag so und so? Er wird sagen, jawohl, ich gestehe. Gestehst du die Sünde, die du am Tag so und so gemacht hast? Ja, ich gestehe. Der Gläubige wird jede Sünde, dieser gläubige Mensch wird jede Sünde, die er gemacht hat, akzeptieren und gestehen und einsehen, dass es falsch war und bereuen, dass er es gemacht hat. Und dieses Gespräch, liebe Geschwister, wird so lange gehen, bis der gläubige Mensch denkt, dass er verloren hat. Bis der gläubige Mensch denkt, dass es keine Hoffnung mehr gibt auf das Paradies und dass er auf jeden Fall bestraft werden wird. Weil er sieht, was er über Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg an Sünden angesammelt hat. Und am Ende wird Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm sagen, قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَسْتُرُهَا عَلَيْكَ فِي الْآخِرَةِ. Oder كما قال صلى الله عليه وسلم. Sinngemäß wird Allah subhanahu wa ta'ala zu diesem Menschen sagen, ich habe dich in diesem Leben gedeckt und genauso werde ich deine Sünden heute decken oder verdecken und deswegen werde ich sie dir vergeben. Das nennt man Al-Maghfirah. Al-Maghfirah ist genau das. Du sagst Astaghfirullah. Astaghfirullah, das Wort kommt von Ghafara. Ghafara heißt, wird übersetzt mit vergeben, ursprünglich heißt es verdecken, abdecken. Und deswegen heißt ein Helm Mighfar, weil er deckt den Kopf ab. Und das, die zwei Buchstaben im Arabischen Sin und Ta bedeuten immer, dass du etwas verlangst. Du sagst Astaghfir. Halte die drei Buchstaben Ghafara, Astaghfir. Das sind die drei Buchstaben. Aber vorher waren zwei interessante Buchstaben, Sin und Ta. Astaghfir. Und diese zwei Buchstaben im Arabischen bedeuten, dass man etwas verlangt. Ja? Astasqi bedeutet, ich bitte um etwas zu trinken. Astat'im bedeutet, ich bitte um etwas zu essen. Und so weiter. Und du sagst, Astaghfir Allah. Das heißt, ich bitte Allah um Deckung. Dass er mir, also das heißt, dass er mir meine Sünden verdeckt, mich nicht bloßstellt vor anderen Menschen. Gemeint ist besonders am Tag der Auferstehung. Und deswegen sagt Allah zu ihm an diesem Tag dann, genauso wie ich dafür gesorgt habe, dass im Diesseits niemand davon Bescheid weiß, werde ich auch im Jenseits dich nicht bloßstellen. Und ich werde dir vergeben, geh ins Paradies. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie wichtig es ist, dass ein Mensch, wenn er eine Sünde begeht, nicht darüber spricht mit anderen Menschen. Und dass er diese Sünde für sich selbst behält. Und dass er Allah gleich danach um Verzeihung bittet. Denn es gibt eine Zeitspanne, die überliefert ist im Hadith. Die Engel schreiben nicht sofort auf, was man an Sünden gemacht hat. Sondern sie warten ab, auf dass man Allah um Vergebung bittet. Bittet man Allah um Vergebung, wird die Sünde nicht aufgeschrieben. Und deswegen, liebe Geschwister, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, allen meiner Umma wird vergeben werden. Allen meiner Umma wird vergeben werden, außer denjenigen, die die Sünden öffentlich begehen. Außer denjenigen, die Sünden öffentlich begehen. Was heißt Sünden öffentlich begehen? Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, eine Art, Sünden öffentlich zu begehen, ist es, dass man bei Nacht eine Sünde begeht und am nächsten Tag erzählt man anderen Leuten, hör zu, ich habe gestern Nacht das und das und das getan. Das ist, liebe Geschwister, eine Person, die, wenn den Hadith genau wortwörtlich stimmt, dieser Person wird nicht vergeben. Weil sie schämt sich nicht. Die hat eine Sünde begangen und sie schämt sich nicht. Sie prahlt auch noch damit vor anderen Menschen. Das ist das Übelste, was man machen kann. Wenn du etwas falsch gemacht hast, dann bitte Allah um Vergebung und versuch Allah subhanahu wa ta'ala zu zeigen, dass du diese Sünde nicht ein zweites Mal begehst. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird diese Sünde zweifellos mit dir vergeben, wenn du es ehrlich meinst. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, ihm schadet es nicht, dass du ihm gesündigt hast. Und ihm schadet es überhaupt nicht, dass du dass er dir vergibt. Im Gegenteil, Allah subhanahu wa ta'ala, wie heißt es, freut sich darüber. Ich sage nicht, es nutzt Allah subhanahu wa ta'ala. Nein, Allah azza wa jalla, es nutzt ihm nichts Gutes, was wir tun. Aber Allah freut es, dass man sich bei ihm entschuldigt und dass man ihm Vergebung bittet. Und Allah freut sich über die Tauba seines eigenen Dieners subhanahu wa ta'ala, obwohl er selbst davon gar nichts hat subhanahu wa ta'ala. Manche Leute, nur kurz darauf hinweisen, sagen, diese Ayah ist ein Hinweis darauf, dass die Menschen schon damals von Atomen gesprochen haben, weil das arabische Wort heutzutage für Atom ist Dharra. Und da ist leider ein Problem, dass manche Leute übertreiben auf diesem Gebiet der koranischen Wunder. Manche Leute, sage nicht alle, manche Leute übertreiben, dass sie sagen, im Koran steht das an wissenschaftlichen Wundern. Und in Wirklichkeit hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Es gibt tatsächlich Dinge, zweifellos, die nur Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten eingegeben haben konnte, weil das unser Prophet alayhi salam niemals hätte wissen können. Aber zu sagen, dass mit Dharra hier Atome gemeint sind, es macht keinen Sinn, weil der Begriff Atome gab es erst viel, viel später. Und das wäre eine Art Interpretation ohne Wissen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, dass wir über den Koran sprechen, ohne darüber Wissen zu haben. Als letztes sagen wir in Bezug auf diese edle Ayah, unser Prophet alayhi salatu wassalam hat in einem Hadith, den wir haben wir auch mal in einem anderen Surah, wenn ich richtig im Sinne erwähnt, oder anderen Zusammenhang erwähnt, und zwar sagte der Prophet sallallahu alayhi wasallam, er hat einmal gesprochen darüber, dass es drei Arten von Pferden gibt. Oder besser gesagt, drei Arten von Pferdbesitzern gibt. Sinngemäß, der eine setzt seine Pferde für Allah ein, der wird dann dafür belohnt werden. Und der zweite macht mit seinen Pferden Dinge, die mubah sind. Und er gibt auch Allah subhanahu wa ta'ala sein Recht hinsichtlich dem, was Allah ihm auferlegt hat. Das heißt, er macht nichts Besonderes mit seinem Hapengut, mit seinen Pferden in diesem Hadith speziell, außer dass er das macht, was Allah ihm erlaubt hat. Und die dritte Person, sie hat Pferde, aber sie setzt sie gegen die Religion Allahs ein. Und die wird dafür zur Rechenschaft gezogen. Dann kam ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat zu ihm gesagt, O Gesandter Allahs, was ist, wenn man das Gleiche macht, aber statt Pferde, macht man es mit Esel? Weil diese Frage, Alhamdulillah, möge Allah ihn belohnen, dass er die Frage gestellt hat. Weil ich weiß nicht, wer von euch Pferde besitzt. Okay? Vielleicht habt ihr ja Computer. Ein Computer kann man für Gutes einsetzen, kann man für Schlechtes einsetzen, kann man für Dinge einsetzen, die mubah sind. Und wie jedes andere Werkzeug auch. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und dieser Hadith hat sehr großen Wert, was den Fiqh angeht und auch was die Interpretation der Ayat angeht. Und so sagte er sallallahu alaihi wasallam sinngemäß, darüber speziell ist mir nichts offenbart worden. speziell in Bezug auf Esel, was man, ob man belohnt wird, ist nicht offenbart worden, außer diese einzigartige, allumfassende Ayah. Außer diese einzige, allgemeine oder umfassende Ayah. Und dann hat er gelesen, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Wer nun im Gewichte eines Stäubchens Gutes tut, wird es sehen. Und wer im Gewichte eines Stäubchens Schlechtes tut, wird es sehen. Also verstehen wir aus der Antwort des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass wenn man etwas Gutes macht, egal ob es ein Kamel ist oder ein Pferd ist oder was auch immer, oder ein Computer ist oder ein Auto ist, Allah wird dich dafür belohnen. Und wir lernen daraus, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht alles gewusst hat. Er hat nicht alles gewusst. Er wusste nur das, was Allah ihm eingegeben hat. Und dann, als ihm eine Frage gestellt worden ist, worüber er keine spezielle Offenbarung hatte, was hat er gemacht? Er hat geschaut im Koran, gibt es eine Aya, die diesen Fall ebenfalls abdeckt? Und es gibt eine Aya tatsächlich, diese Aya deckt alle Fälle ab. Und insofern lernen wir im Usul al-Fiqh daraus, im Usul al-Tafsir daraus, dass Ayat, Verse Allahs, die nicht speziell von einem bestimmten Fall handeln, wie diese Aya, Allah sagt, wer Gutes tut im Gewichte eines Stäubchens. Hat Allah gesprochen, von welcher Art von Gutem man, was man tut? Nein. Das heißt, wir sagen, es geht um jede Art von Gutem. Das heißt, um Gutes natürlich ist alles, was Allah liebt. Ja? Und deswegen daraus lernen wir, dass die allgemeinen Ayat, da können wir alles rein interpretieren, solange die allgemeine Bedeutung in Ordnung ist. Das heißt, wenn jemand kommt, liebe Geschwister, und sagt, wer nun Gutes tut im Gewicht eines Stäubchens, das heißt, wer sagt, La ilaha illallah, der wird es sehen. La ilaha illallah sind Worte. Natürlich, die Worte werden was wiegen im Gewichte, was in der Waagschale Allahs, zweifellos. La ilaha illallah ist das schwerste Wort. Ja? Aber jemand kommt und sagt, wer nun im Gewichte eines Stäubchens, deswegen das Beispiel war nicht so toll, ich bin ein besseres Beispiel jetzt. Wer nun im Gewichte eines Stäubchens Gutes tut, das heißt, er lächelt seinen gläubigen Bruder freundlich an. Oder wer im Gewichte eines Stäubchens tut und er begrüßt seinen Bruder mit dem Handschlag. Er ist sogar beliefert worden, wenn man einen Handschlag seinem Bruder gibt und ihn dadurch begrüßt, dann fallen die Sünden von beiden ab, wie von Bäumen im Herbst, wie die Blätter abfallen von den Bäumen. Das heißt, wer Gutes tut, egal was ich da jetzt rein interpretiere, es ist korrekt und es ist richtig. Und die eine Interpretation schließt die andere nicht aus und widerspricht ihr nicht. Und so ergeht es uns bei vielen Ayat des Koran, dass wir lesen, der eine Tafsir-Gelehrte sagt eins, der andere Tafsir jetzt sagt etwas anderes, aber beides ist in der allgemeinen Bedeutung dieser Ayah beinhaltet. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.